Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute nehmen wir euch mit auf eine Reise durch die mittelalterliche Trinkkultur.
Trinkhorn, Tonbecher, Silberpokal klingt erstmal nach simplen Gegenständen, oder? Aber diese Gefäße erzählen uns unglaublich viel über die Menschen, die sie benutzt haben.
Das ist ein guter Punkt. Ein Trinkgefäß war ja nie nur ein Behälter für Flüssigkeiten. Es war ein Statussymbol, manchmal religiöses Artefakt, teilweise echtes Kunstobjekt.
Genau, und wenn man sich die Bandbreite anschaut, also von einfachsten Holzbechern bis hin zu mit Edelsteinen besetzten Silberpokalen, da sieht man sofort die gesellschaftliche Hierarchie des Mittelalters.
Wobei Holz ja nicht gleich Holz war. Harthölzer wie Ahorn, Buche oder Birke wurden oft bevorzugt, weil die vergleichsweise neutral schmecken. Eiche eher nicht, wegen der Tannine.
Und dann gab es natürlich Ton und Keramik, Metalle wie Zinn, Kupfer, Silber.
Und irgendwann Glas. Also wirklich eine komplette Materialevolution über die Jahrhunderte.
Diese Entwicklung spiegelt ja auch den technologischen Fortschritt wider. Von einfacher, unglasierter Irgendware zu feinem Steinzeug, das sind enorme handwerkliche Sprünge. Porzellan gab es im Mittelalter nur als teuren Import aus China.
Was mich dabei fasziniert, die regionalen Unterschiede waren riesig. Im Rheinland dominierte salzglasierte Steinzeug. In Südeuropa war Majolika verbreitet. Jede Region entwickelte ihren eigenen Stil, geprägt von lokalen Ressourcen und Handwerkstraditionen.
Und hier kommt ein interessanter Punkt, den wir mal differenziert betrachten sollten. Man hört ja oft, dass Menschen im Mittelalter nur Bier und Wein getrunken haben, weil das Wasser so verunreinigt war.
Das ist so ein typischer Mythos, der sich hartnäckig hält.
Tatsächlich kannte man damals sehr wohl den Unterschied zwischen gutem und schlechtem Wasser. Fließendes, klares Quellwasser galt als unbedenklich. Auf dem Land war Wasser aus Brunnen und Quellen völlig normal.
Problematisch wurde es eher in wachsenden Städten, wo flache Brunnen manchmal denselben Grundwasserspiegel nutzten wie Latrinen. Aber das war regional sehr unterschiedlich.
Und der hohe Bier- und Weinkonsum hatte auch andere Gründe. Es ging um Kalorien. Nicht umsonst gab es das alte Sprichwort, Bier ist halb Speis.
Das Dünnbier damals hatte oft nur um die 2% Alkohol. Das war wirklich eher Nahrungsmittel als Rauschmittel.
Hinzu kommen soziale und kulturelle Gründe. Wein und Bier waren Tafelgetränke, Statusmarker, Teil von Festkultur und religiösen Ritualen.
Das erklärt auch, warum die Gefäße selbst so wichtig waren. Wenn das Trinken ein sozialer Akt ist, dann wird das Gefäß zum
Statement. Ein adliger Gastgeber, der einen silbernen Pokal reicht, demonstriert damit Macht und Großzügigkeit.
Während der einfache Bauer mit seinem gedrechselten Holzbecher genauso sein Dünnbier genoss. Funktional, praktisch, erschwinglich.
Und genau das macht diese Trinkgefäße für uns heute so wertvoll als historische Quellen. Sie erzählen uns von Handelsrouten, von technischem Know-how, von sozialen Strukturen.
Im Reenactment merkt man das besonders. Wenn du ein Gefäß in der Hand hältst, das authentisch nachempfunden ist, bekommst du ein ganz anderes Gefühl für die Epoche als nur durch Bücher.
Absolut. Die Haptik, das Gewicht, die Oberfläche, das sind Dinge, die man erleben muss.
Was mich besonders interessiert, wie hat sich die Keramiktechnologie eigentlich entwickelt? Der Sprung von einfacher Irdenware zu glasiertem Steinzeug muss ja enorm gewesen sein.
Oh, da gibt es viel zu erzählen. Glasuren haben nicht nur die Funktionalität verbessert, die Gefäße wurden wasserdicht, sondern auch völlig neue Möglichkeiten für künstlerische Gestaltung eröffnet.
da entwickelten sich die verschiedensten Veredelungstechniken, hinter denen echte Handwerkskunst steckt.
Und jede dieser Techniken erzählt wieder eine eigene Geschichte über kulturellen Austausch, über Handelswege, über die Menschen, die diese Fertigkeiten über Generationen weitergegeben haben. Bei den Materialien fangen wir am besten ganz unten an, beim Holz. Das gehört zu den frühen, weit verbreiteten Materialien für Trinkgefäße überhaupt, neben Keramik, die archäologisch sogar häufiger belegt ist.
Und das aus gutem Grund. Die Vorteile liegen auf der Hand. Leicht herzustellen, kostengünstig, praktisch überall verfügbar. Außerdem hielten Holzbechergetränke angenehm kühl und waren relativ bruchsicher.
Bei den Holzarten wurde genau hingeschaut. Ahorn, Buche, Birke, das waren die gängigsten. Eiche hingegen war, wie wir schon hörten, wegen der Tannine eher unüblich. Man wollte ja schließlich das Getränk schmecken und nicht das Holz.
Wobei das mit den Aromen ein echtes Thema war. Weichere Hölzer konnten Geschmäcker absorbieren. Wenn du einmal Most aus einem Becher getrunken hast, der vorher ständig für Bier benutzt wurde,
dann war das eine interessante Geschmackserfahrung. Genau deshalb wurden die härteren Hölzer bevorzugt. Die waren deutlich weniger porös.
Was mich fasziniert, die Herstellungstechniken waren erstaunlich ausgereift. Meist wurden die Gefäße aus einem Stück gedrechselt, also auf einer Drehbank geformt. Seltener gab es auch welche aus einzelnen Dauben zusammengesetzt, ähnlich wie bei Fässern.
Und bei höherwertigen Stücken kamen dann kunstvolle Schnitzereien und Verzierungen dazu. Das war dann schon kein einfacher Gebrauchsgegenstand mehr, sondern
ein Zeichen von Wohlstand. Ein verzierter Holzbecher mit Schnitzwerk war deutlich teurer als ein schlichtes gedrechseltes Stück.
Wobei sich auch an der Handwerksqualität einiges ablesen ließ. Gleichmäßige Wandstärken, sauber geschnittene Werkzeugspuren, eine symmetrische Form, das alles verriet einen erfahrenen Drechsler.
Und wie haben die Leute damals ihre Holzgefäße gepflegt? Ich meine, unbehandeltes Holz.
Nimmt alles auf. Flüssigkeit, Gerüche, Fette. Deshalb wurden die Gefäße behandelt. Leinöl war weit verbreitet, manchmal auch Bienenwachs. Das hat die Poren versiegelt und das Holz geschützt.
Das funktioniert heute übrigens genauso. Wenn man einen authentischen Holzbecher für Reenactment benutzt, ist die Kombination aus Leinöl und Bienenwachs immer noch der beste Weg. Lebensmittelecht und historisch korrekt.
Aber neben Holz spielte natürlich Keramik eine zentrale Rolle. Und deren Entwicklung war wirklich eine Revolution.
Inwiefern Revolution?
Die Entwicklung ging von einfacher, unglasierter Irgendware, also simplem gebranntem Ton, hin zu feinem Steinzeug. Diese Fortschritte ermöglichten dünnwandigere, elegantere Gefäße.
Ja, und diese Glasuren waren der Schlüssel. Sie machten die Gefäße nicht nur alltagstauglich, sondern dienten auch als Leinwand für eine beeindruckende künstlerische Entwicklung.
Techniken wie Sgraffito, das ist dieses Einritzen durch eine aufgetragene Farbschicht, um die darunterliegende Tonfarbe freizulegen, oder Unterglasurmalerei und Reliefverzierung wurden perfektioniert. Da steckt echte Kunstfertigkeit dahinter.
Und wie du vorhin schon sagtest, entwickelte jede Region ihren eigenen Stil. Das finde ich besonders spannend.
Absolut. Wie wir vorhin kurz angerissen haben, im Rheinland dominierte das salzglasierte Steinzeug. Die Salzglasur entsteht, wenn während des Brandes Salz in den Ofen geworfen wird. Das reagiert mit dem Ton und bildet diese charakteristische, leicht glänzende Oberfläche.
Die Stücke aus dem Rheinland waren in ganz Europa bekannt. Exportware sozusagen.
Währenddessen war in Südeuropa, also in Italien und Spanien, die Majolika-Ware verbreitet. Das ist Keramik mit einer undurchsichtigen weißen Zinnglasur, auf die dann farbige Motive gemalt wurden.
Die sehen auch komplett anders aus. Majolika ist oft bunter, mediterraner, während das rheinische Steinzeug eher diese erdigen Braun- und Grautöne hat.
Diese regionalen Unterschiede spiegelten lokale Ressourcen wider, aber auch Handwerkstradition und kulturelle Einflüsse. Ein erfahrener Sammler kann oft auf den ersten Blick sagen, woher ein Stück stammt.
das ist wie eine Signatur. Die Materialwahl, die Glasurtechnik, die Verzierung, all das verrät nicht nur etwas über den Besitzer, sondern auch über die ganze Region und Epoche.
Und man muss sich vorstellen, ein wohlhabender Bürger, der sich einen glasierten Steinzeugkrug leisten konnte, hat damit deutlich mehr Statement gemacht als jemand mit einem einfachen Holzbecher.
Die Qualität der Keramik war direkt ablesbar. Dünnwandige Gefäße mit aufwendiger Bemalung, das war Luxus. Grobe Irdenware mit ungleichmäßiger Glasur dagegen war Massenware für den Alltag.
Interessanterweise haben beide ihre Berechtigung. Der Alltagsbecher musste robust sein, nicht schön. Aber für besondere Anlässe
wurde das gute Geschirr hervorgeholt.
Manche Dinge ändern sich eben nie.
Kommen wir zu den edleren Materialien. Zinn war das Metall der aufstrebenden Bürgerschaft. Erschwinglich genug, um sich zu verbreiten, aber mit dieser attraktiven, silbernen Optik.
Die Zinngießer entwickelten erstaunlich ausgefeilte Techniken. Filigrane Verzierungen, Wappen, komplexe Muster. Und das glatte Metall wirkte hygienisch. Allerdings enthielten historische Legierungen oft Blei, bei säurehaltigen Getränken nicht unproblematisch.
Was mich interessiert: Wie erkennt man eigentlich echtes historisches Zinn? Die Gussqualität ist ein guter Anhaltspunkt. Auch die Art der Punzierungen. Und die Legierung selbst. Zinn wurde oft mit kleinen Anteilen anderer Metalle gemischt.
Diese Zusammensetzung verrät viel über Herkunft und Entstehungszeit. Ein erfahrener Sammler kann das oft einschätzen.
Aber für die wirklich Wohlhabenden war Zinn natürlich nur der Anfang. Silber war das eigentliche Statussymbol. Da gab es keinen Zweifel.
Silberne Trinkgefäße demonstrierten Reichtum auf den ersten Blick. Adlige ließen ihre Becher und Pokale mit aufwendigen Gravuren versehen, manchmal sogar mit Edelsteinen besetzt.
Und Silber hatte noch einen praktischen Vorteil: die antibakteriellen Eigenschaften. Das wusste man damals zwar nicht wissenschaftlich zu erklären, aber die Erfahrung zeigte, dass Silbergefäße als besonders rein galten.
Wobei das natürlich auch Teil des Prestiges war. Ein silberner Becher signalisierte: Hier trinkt jemand Wichtiges.
Zwischen dem Luxus von Silber und der Erschwinglichkeit von Zinn gab es noch andere Optionen. Kupfer war wegen seines warmen Glanzes beliebt.
Sah einfach gut aus. Und Bronze, diese Legierung aus Kupfer und Zinn, war robust genug für den Alltagsgebrauch.
Das waren sozusagen die Materialien für den gehobenen Mittelstand. Nicht so prestigeträchtig wie Silber, aber deutlich haltbarer und erschwinglicher für die breite Bevölkerung.
Und dann kam irgendwann Glas ins Spiel. Das war zunächst ein absolutes Luxusgut. Nur Adel und Kirche konnten sich das leisten.
Die aufwendige Herstellung machte es so exklusiv. Das Glasmachen erforderte Spezialwissen, hohe Temperaturen, teure Rohstoffe. Und dann venezianisches Glas.
Das war die absolute Spitze. Die Glasbläser auf Murano waren legendär für ihre Kunstfertigkeit.
Die Venezianer hüteten ihre Geheimnisse wie Staatsschätze. Die Glasbläser durften die Insel praktisch nicht verlassen. Ihnen drohten Konfiskation, Privilegienverlust und wer trotzdem floh, wurde von Agenten im Ausland verfolgt. Trotzdem schafften es einige nach Frankreich oder Böhmen. So begehrt waren diese Meister.
Oh, und die Techniken, die sie entwickelten. Durch Zugabe von Metalloxiden konnten verschiedene Farben erzielt werden. Grün und Blau waren besonders beliebt. Die Verzierung erfolgte durch Aufbringen von Glasfäden oder Einpressen von Mustern in die noch heiße Masse.
Das erforderte unglaubliche Präzision und Timing. Ein falscher Moment und alles war ruiniert.
Über die Zeit entwickelten sich ganz charakteristische Formen. Da gab es den Krautstrunk.
Diesen robusten Becher mit den aufgesetzten Glasnoppen. Der Name kommt tatsächlich von der Ähnlichkeit zu einem Kohlstrunk.
Der Berkemeier war dann schon eleganter. Ein kelchförmiges Glas mit breitem Fuß. Das war im Grunde der Vorläufer des Römerglases, das wir heute noch kennen.
Und dann gab es noch die Flügelgläser. Die waren...
Das waren echte Meisterwerke. Filigrane Glasflügel am Stiel, manchmal wie Schlangen gewunden. Die wurden einzeln in der Hitze geformt und mit der Zange gezackt.
Jeder Flügel war ein separater Ansatz am noch heißen Stiel. Ein einziger Fehler bei diesen hauchdünnen Wänden, meist Façon de Venise, also deutsch-niederländische Produktion im venezianischen Stil, und das ganze Stück war verloren. Deshalb haben so wenige Originale überlebt.
Diese Gläser waren nie für den Alltag gedacht. Das waren Schaustücke, Prestigeobjekte für Höfe und Patriziat. Man bewunderte sie mehr, als dass man aus ihnen trank.
Interessanterweise haben manche dieser Formen bis heute überlebt. Der Berkemeier lebt im Römerglas weiter. Das kennt man noch für Rhein- und Moselweine, nur eben industriell gefertigt statt mundgeblasen.
Die Handwerkskunst dahinter ist heute selten geworden. Was damals jahrelange Ausbildung auf Murano erforderte, ersetzt heute meist Maschinenpräzision.
Wobei es immer noch Kunsthandwerker gibt, die diese alten Techniken beherrschen. Für Sammler werden auch heute noch Repliken nach historischen Vorbildern gefertigt.
Das zeigt, wie faszinierend diese Objekte bleiben. Ein gut gemachtes Glasgefäß nach mittelalterlichem Vorbild, das ist nicht nur ein Trinkgefäß, das ist ein Fenster in die Vergangenheit. Schauen wir uns die verschiedenen Gefäßformen genauer an. Im Alltag der breiten Bevölkerung dominierten einfache Becher und Tassen, aus Holz gedrechselt oder aus Ton geformt, schlicht und funktional.
Die Formen waren meist gerade oder leicht ausgestellt. Keine Verzierungen, keine Schnörkel. Hauptsache, das Gefäß war dicht und lag gut in der Hand.
Ganz anders bei den Kelchen. Die spielten in der christlichen Liturgie eine zentrale Rolle. Zur Darreichung des geweihten Weins während der Eucharistiefeier.
Hochwertige Kelche bestanden oft aus Gold oder Silber. Aber auch vergoldetes Kupfer war verbreitet. Oft reich verziert, mit Emals, Edelsteinen, aufwendigen Gravuren.
Ein berühmtes Beispiel ist der Tassilo-Kelch aus dem 8. Jahrhundert. Der steht heute im Stift Kremsmünster in Österreich und zeigt, welche Wertschätzung man diesen liturgischen Gegenständen entgegenbrachte. Kupfer vergoldet mit Silbereinlagen und...
Und diese typisch angelsächsischen Tierornamente. Ein echtes Meisterwerk frühmittelalterlicher Goldschmiedekunst.
Außerhalb der Kirche gab es dann die weltlichen Prunkgefäße. Besonders beeindruckend waren die sogenannten Willkommenpokale.
Die wurden Gästen zur Begrüßung gereicht?
Ja, oft mit aufwendigen Gravuren, Edelsteinen oder Emaillearbeiten verziert. An Adelshöfen und in wohlhabenden Bürgerhäusern dienten sie der Zurschaustellung von Rang. Das Überreichen eines gefüllten Willkommenpokals war ein Zeichen von Gastfreundschaft und Respekt.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Das gemeinsame Trinken aus einem Gefäß hatte ja auch eine tiefere Bedeutung. Es schuf Vertrauen und festigte Beziehungen.
Womit wir bei einem meiner Lieblingsthemen wären, den Trinkhörnern.
Die haben eine ganz besondere Aura.
Meist wurden sie aus ganz normalen Hausrindern gefertigt. Die Sache mit den riesigen Auerochsen ist eigentlich eher ein moderner Mythos. Archäologisch finden wir das kaum. Sie symbolisierten Stärke und Fruchtbarkeit. Und in der nordischen Mythologie spielten sie eine wichtige Rolle.
Du meinst die Geschichten mit Odin und dem Met?
Genau, der Met der Dichtkunst, Odrerir genannt. Odin stiehlt ihn von den Riesen, trinkt ihn und bringt ihn nach Asgard. Wer davon kostet, erlangt Weisheit und die Gabe der Dichtung. Das Horn wurde zum Symbol für göttliche Inspiration.
Und dann gibt es diese Geschichte mit Thor.
Bei Utgarda-Loki. Thor muss aus einem scheinbar gewöhnlichen Horn trinken, aber das Horn ist heimlich mit allen Meeren verbunden. Er kann es nicht leeren, aber er trinkt so tief, dass der Meeresspiegel sinkt.
Das Horn als Prüfstein göttlicher Kraft. Kein Wunder, dass Trinkhörner bei Festen und Zeremonien so eine zentrale Rolle spielten.
Im mittelalterlichen Europa wurden sie oft als Symbol für Gastfreundschaft und Gemeinschaft verwendet. Das gemeinsame Trinken aus dem Horn festigte Bündnisse und Loyalitäten.
Bei Reenactment-Events sieht man das heute noch. Das Weiterreichen des Horns hat etwas Rituelles. Es schafft Verbindung, man teilt buchstäblich etwas miteinander.
Viele dieser Hörner waren reich verziert mit Metallbeschlägen, Edelsteinen oder Schnitzereien. Besonders wertvolle Exemplare wurden in Adelshäusern als Erbstücke weitergegeben.
Und dann entwickelten sich mit der Bierkultur ganz neue Formen.
Die Humpen und Steinkrüge, besonders in den deutschsprachigen Gebieten.
Humpen zeichneten sich durch ihre zylindrische Form aus. Manche hatten auch Deckel. Die gab es aus Glas, Steinzeug oder auch Zinn. Und sie wurden vor allem in der frühen Neuzeit zum Symbol der deutschen Bierkultur.
Der Deckel hatte übrigens auch einen praktischen Nutzen. Er hielt Fliegen und Schmutz vom Getränk fern. Manchmal wird das mit Seuchenzeiten in Verbindung gebracht, aber belegt ist das eigentlich nicht.
Naja, einer von mehreren Gründen. Statussymbol, praktische Handhabung mit dem Daumenheber und auch Zunftinteressen spielten wohl eine Rolle. Jedenfalls hat sich der Deckel gehalten bis heute.
Die Steinkrüge aus salzglasiertem Steinzeug waren schon ab dem 14. Jahrhundert verbreitet und erlebten im 16. Jahrhundert ihre Blütezeit. Und die Dekoration, also die reichte von einfachen Ritzungen bis hin zu, wie soll ich sagen, richtig aufwendigen Reliefs.
Die Apostelkrüge.
Ja, mit Darstellungen der 12 Apostel geschmückt. Das waren schon kleine Kunstwerke. Viele Krüge trugen auch Inschriften oder Jahreszahlen, die sie zu persönlichen Erinnerungsstücken machten.
Heraldische Symbole, Zunftzeichen, Szenen aus dem täglichen Leben. An der Verzierung konnte man oft ablesen, wer den Krug benutzte und zu welcher Gemeinschaft er gehörte.
Was interessant ist, viele dieser Formen haben bis heute überlebt. Der Maßkrug auf dem Oktoberfest ist im Grunde ein Nachfahre dieser frühneuzeitlichen Steinkrüge.
Eine Tradition, die sich über Jahrhunderte gehalten hat. Und das Trinken aus dem Krug ist immer noch ein gemeinschaftliches Erlebnis. Ob auf dem Volksfest oder beim Reenactment. Was mich bei der mittelalterlichen Trinkkultur besonders fasziniert, ist diese klare soziale Hierarchie, die sich in den Gefäßen widerspiegelt. Ein Blick auf den Becher verriet sofort, mit wem man es zu tun hatte.
Der Adlige mit seinem silbernen Pokal, oft mit Edelsteinen besetzt. Der wohlhabende Bürger mit seinem Zinnkrug. Und der einfache Bauer mit dem gedrechselten Holzbecher.
Diese Unterschiede waren gewollt und wurden bewusst zur Schau gestellt. Bei Festmahlen präsentierte man seine kostbaren Pokale nicht nur zum Trinken, sie waren Statement.
Macht und Einfluss, demonstriert durch ein Trinkgefäß. Das funktionierte, weil alle diese Codes kannten und lasen.
Aber es ging ja nicht nur um das Zeigen von Reichtum. Die Rituale rund ums Trinken hatten auch eine verbindende Funktion.
Der Willkommenstrunk zum Beispiel. Gäste wurden mit einem gefüllten Becher begrüßt. Das war weit verbreitet und signalisierte Gastfreundschaft und Respekt.
Und dann das Zutrinken, das gegenseitige Zuprosten. Das hatte eine enorme soziale Bedeutung. Man festigte damit Beziehungen, zeigte Wertschätzung.
Das war mehr als Höflichkeit. In einer Zeit, in der Vertrauen lebensnotwendig war, bedeutete das gemeinsame Trinken eine Art Vertrag.
Bei Festen und Gelagen kamen dann noch spezielle Trinksitten dazu. Das Trinken aus Hörnern war oft mit Mutproben verbunden. Wer schafft es, das Horn in einem Zug zu leeren?
Und wer das nicht schaffte, musste oft nachschenken lassen oder eine Runde ausgeben. Das Wetttrinken war fester Bestandteil der Festkultur.
Diese Rituale stärkten den Zusammenhalt. Man teilte etwas, man bewies sich, man gehörte dazu. Das war wesentlicher Bestandteil des sozialen Lebens.
Wobei es bei den Ursprüngen mancher Bräuche interessant wird. Es heißt ja manchmal, das Anstoßen mit Gläsern stamme daher, dass man durch das Zusammenschlagen die Echtheit des Getränks prüfen wollte.
Oder dass beim Anstoßen Flüssigkeit überschwappte und so Gift ausgeschlossen wurde?
Das ist eine beliebte Geschichte, aber historisch eher fragwürdig. Es gibt wenig Belege dafür, dass das der tatsächliche Ursprung war. Wahrscheinlicher ist, dass das Anstoßen einfach aus dem Zutrinken entstand. Man hob die Gefäße, zeigte sie einander.
Das macht auch mehr Sinn. Die symbolische Geste der Verbundenheit, nicht die praktische Prüfung.
Ja, und interessanterweise haben sich diese Rituale bis heute gehalten. Wir stoßen immer noch an, sagen Prosit oder Prost.
Das Wort Prosit kommt aus dem Lateinischen. Es möge nützen. Eine direkte Verbindung über Jahrhunderte.
Was sich allerdings verändert hat, sind die Hygieneaspekte.
Ja, das gemeinsame Trinken aus einem Gefäß war damals
ein echtes Problem. Gemeinsam genutzte Becher oder Krüge konnten zur Verbreitung von Krankheiten beitragen.
Als Reaktion entwickelten sich bestimmte Reinigungspraktiken. Gefäße wurden mit Essig oder heißem Wasser ausgespült. Aber das half nur begrenzt.
Das wachsende Bewusstsein für Hygiene führte dann zur Entwicklung persönlicher Trinkgefäße, besonders in wohlhabenderen Kreisen.
Was natürlich auch wieder den eigenen Status unterstrich. Wer sich ein eigenes Gefäß leisten konnte, demonstrierte damit nicht nur Hygienebewusstsein, sondern auch Wohlstand.
Die beiden Aspekte, Status und Gesundheit, verstärkten sich gegenseitig.
Bei Reenactment-Events sieht man das heute noch. Jeder bringt seinen eigenen Becher mit, sein eigenes Horn. Das ist praktisch, aber es knüpft auch an diese historische Tradition an.
Und das Weiterreichen eines gemeinsamen Horns bei besonderen Anlässen wird dann umso bedeutsamer.
Das stimmt. Wenn heute bei einem Event das Trinkhorn die Runde macht, ist das bewusst rituell. Man teilt etwas, vertraut einander.
Diese Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart zeigt, wie tief diese Trinkrituale in unserer Kultur verwurzelt sind. Die Gefäße ändern sich, aber die menschliche Sehnsucht nach Gemeinschaft und Zugehörigkeit bleibt. Was mich bei diesem Thema immer wieder fasziniert, viele dieser mittelalterlichen Gefäßformen haben die Jahrhunderte überdauert und beeinflussen noch heute unsere Trinkkultur.
Der klassische Weinkelch zum Beispiel. Der hat seine Wurzeln direkt in mittelalterlichen Pokalformen. Die geschwungene Kuppa, der elegante Stiel.
Und der Bierkrug, den wir heute auf dem Oktoberfest oder in traditionellen Wirtshäusern sehen, ist im Grunde ein Nachfahre der frühneuzeitlichen Humpen und Steinkrüge.
Was sich verändert hat, ist natürlich die Produktion. Industriell gefertigt statt von Hand gedrechselt oder getöpfert.
Wobei es in der Reenactment-Szene eine echte Renaissance des Handwerks gibt. Die Nachfrage nach authentischen Repliken hat dazu geführt, dass traditionelle Techniken wieder aufgegriffen werden.
Töpfer, Glasbläser, Metallarbeiter. Die fertigen heute wieder Trinkgefäße nach historischen Vorbildern an. Das ist aktive Bewahrung von Kulturerbe.
Und diese Repliken werden ja nicht nur als Requisiten genutzt. Viele Menschen verwenden sie auch im Alltag, um die Verbindung zur Geschichte
lebendig zu halten. Genau das ist der Punkt.
Wobei man bei authentischen Repliken auf ein paar Dinge achten sollte. Die Materialien, die Verarbeitung, die historische Vorlage.
Bei Holzgefäßen zum Beispiel. Ist es wirklich mit Leinöl oder Bienenwachs behandelt? Bei Keramik? Stimmt die Glasurtechnik mit der Epoche überein, die man darstellen möchte?
Bei Metallen wird es noch spannender. Echtes Zinn hat andere Eigenschaften als moderne Legierungen. Und bei Trinkhörnern ist die Innenseite ordentlich versiegelt?
Das klingt vielleicht pedantisch, aber diese Details machen den Unterschied zwischen einem Kostümteil und einem echten Stück Geschichte, das man in Händen hält.
Was wir in dieser Episode gesehen haben, von einfachen Holzbechern bis zu prunkvollen Silberpokalen, von Trinkhörnern mit mythologischer Bedeutung bis zu Steinkrügen mit Aposteldarstellungen. Diese Gefäße erzählen uns unglaublich viel über die Menschen, die sie benutzt haben.
Über soziale Strukturen, handwerkliches Können, religiöse Vorstellungen, kulturelle Bräuche. Ein simples Trinkgefäß als Fenster in eine ganze Gesellschaft.
Und das Schöne ist, diese Verbindung zur Vergangenheit können wir heute noch erleben. Beim nächsten Mittelaltermarkt, beim Reenactment-Event oder einfach, wenn man sich bewusst für ein historisch inspiriertes Gefäß entscheidet.
Das gemeinsame Trinken, das Teilen eines Moments, das funktioniert heute genauso wie vor 800 Jahren.
Wer jetzt neugierig geworden ist und tiefer einsteigen möchte, auf battlemerchant.com findet ihr nicht nur eine große Auswahl an historischen Trinkgefäßen, sondern auch im Blog noch viele weitere spannende Themen rund um Geschichte und Mittelalter.
Und damit sind wir am Ende unserer Reise durch die mittelalterliche Trinkkultur angekommen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Freude an diesem Thema wie wir.
Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.